Ja, ich bin dankbar für den Regen. Das macht es hier vorne zu stehen einfacher. Hab gestern gedacht, als es so heiß war, wenn das heute auch so sein würde. Das ist ja doch eine große Herausforderung. Deshalb bin ich auch dankbar, dass Gott die Temperaturen ein bisschen hat fallen lassen. Denke ich auch gut für uns zum Hören. Und möchte euch auch ganz herzlich begrüßen jetzt auch zum Gottesdienst, jetzt zum zweiten Teil zur Predigt. Ja, wir wollen wieder ins Wort Gottes hineinschauen. Wir wollen wieder ins Alte Testament gehen. Und zwar wieder in das erste Chronikbuch. Aber bevor wir nochmal ganz kurz zurückschauen, möchte ich gerne nochmal beten. Jesus, wir möchten dir danken, dass dein Wort die Wahrheit ist. Wir möchten dir danken, wie wir auch gerade gesungen haben, dass du da bist, auch wenn wir dich mit unseren Augen nicht sehen können. So dürfen wir doch wissen, Herr Jesus, dass du bei uns bist. Wir möchten auch an diejenigen denken, Herr Jesus, die heute Morgen nicht kommen können, die vielleicht krank sind, die vielleicht schwere Zeiten haben, dass du auch sie segnest und auch zu ihren Herzen redest. Wir danken dir jetzt, dass wir auch in das Alte Testament schauen dürfen, um zu sehen, wie du damals gewirkt hast und was wir auch da lernen können, auch für unser Leben. Wir möchten dich loben und preisen und dir danken. Amen. Amen. Ja, schon einige Wochen her, als wir dieses Thema angefangen haben, wir haben es überschrieben, das Fünf-Sterne-Gebet des Alten Testamentes. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch ganz grob daran erinnern. Und zwar ging es um das Gebet des Jabez. Das war ein Mann, von dem wir in der Bibel nur an dieser einen Stelle lesen. Es war ein Mann, von dem wir nur seinen Namen wissen und dieses Gebet ist uns überliefert. Wir haben keine großen Glaubenstaten, er war höchstwahrscheinlich kein König. Wir wissen nichts über seine Familie, nur ganz kleine Details. Wir wissen nicht, wie alt er war, aber die Details, die wir wissen, die sind ja doch für uns auch sehr bewegend gewesen. Ich möchte nochmal vorweg schicken, wir sind im Alten Testament, das, was der Jabez hier gebetet hat, das Gebet, was wir uns gleich nochmal anschauen, hat sehr stark eine irdische Komponente. Jabez war ein Jude, er war ein Israelit, er hatte den irdischen Segen vor Augen. Was wir heute Morgen machen wollen, das, was der Jabez gebetet hat, zu schauen, was heißt das für uns heute. Wir sind heute nicht mehr im Alten Testament, wir sind heute im Neuen Testament, wir haben eine andere Ausrichtung und da möchte ich heute auch ein bisschen den Schwerpunkt darauf legen. Ich möchte nochmal euch bitten aufzuschlagen, 1. Chronik Kapitel 4. Und da möchte ich nochmal lesen ab Vers 9. 1. Chronik Kapitel 4 ab Vers 9. Da gibt es zwei Verse, wo uns dieser Jabez vorgestellt wird. Da heißt es, und Jabez war geehrter als seine Brüder. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, indem sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, wenn du mich reichlich segnest und meine Grenze erweiterst und deine Hand mit mir ist und du das Böse fernhältst, dass kein Schmerz mich trifft. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Wunderbare Verse. Mitten in einem Geschlechtsregister, wir haben uns die Namen auch kurz angeschaut, sind einige lustige mit dabei, das erspare ich uns heute Morgen. Aber da ist ein Mann, der gebetet hat. Sein Name bedeutet Schmerz, Kummer. Und vielleicht ist heute der eine oder andere da, der gerade durch diese Zeit geht, der vielleicht Schmerzen hat. Es können seelische Schmerzen sein, das können physische Schmerzen sein, psychische Schmerzen sein, es können Familiensituationen sein. Und wenn du heute Morgen da bist und diese Schmerzen hast, dann möchte ich dich ermutigen, dieses Gebet zu beten, regelmäßig. Denn wir werden sehen, wir müssen nicht dastehen, wo wir momentan sind. Wir müssen dabei nicht bleiben, es darf weitergehen. Es ist ein sehr kurzes Gebet, ein Vers lang. Zuerst wird man sagen, sehr egoistisch. Was betet der? Er betet um Reichtum, um Segen, dass Gott alles für ihn tut. Und das Krasse ist, Gott erhört das Gebet auch noch. Er beginnt mit segne mich. Das war der erste Stern, den wir uns angeschaut haben. Und segnen bedeutet, dass ich mich der Güte Gottes anbefehle. Ja. Wir haben oft das Problem, dass wir von Segen eine ganz konkrete Vorstellung haben, wie der Segen aussehen sollte. Und da sind wir leider immer noch sehr im Alten Testament denken drin, dass wir davon ausgehen, wenn Gott segnet, dann geht es uns immer gut. Und ich habe vor kurzem angefangen, ein Buch zu lesen. Da hat der Schreiber ging darauf ein, dass Gott auch durch schwere Zeiten, dass es auch ein Segen Gottes ist. Für uns erstmal surreal, weil wir das nicht zusammenbekommen, aber ich glaube, dass es trotzdem richtig ist. Denn wenn wir zurückschauen, und ich denke, einige ältere Geschwister, die können das sicher auch bestätigen, dass wenn man durch diese schweren Zeiten durchgeht, dass man dann vielleicht im Nachhinein den Segen Gottes viel mehr sieht, als wenn es uns immer gut geht. Und wird es vielleicht gar nicht so registrieren, wie Gott uns auch hier segnet. Also Gott segnet nicht nur im Positiven, das kann er auch, und das tut er auch hier in Deutschland sowieso, aber Gott segnet auch durch schwere Zeiten, hindurch kommen wir später auch nochmal etwas genauer drauf. Und er hat gesagt in Vers 10, wenn du mich reichlich segnest, also Jabez hat sich nicht mit wenig zufrieden gegeben, nicht gesagt, gib mir 2 Schafe mehr, 3 Kamele, 2 Kinder, sondern er hat gesagt, segne mich reichlich. Und das ist auch mein Wunsch, auch für mein Leben, auch das möchte ich beten, das möchte ich auch euch weitergeben, dass wir Gott nicht nur nach dem Geringen beten, dass wir sagen, gib mir einfach so viel, dass es gerade so reicht, sondern segne mich reichlich. Und Gott will das auch tun. Und das haben wir dann versucht anzuwenden, das letzte Mal im Neuen Testament, Epheser 1, Vers 3, haben wir gelesen, dass wir als Kinder Gottes gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Regionen. Gott hat uns schon alles gegeben, was wir brauchen zum Leben. Er hat uns die Gotteskindschaft gegeben, ein Bürgerrecht im Himmel, Vergebung unserer Schuld, Gemeinschaft mit dem Vater, alles das, was für die Juden im Alten Testament ganz schwer war, irgendwo zu greifen oder überhaupt zu leben, wenn es überhaupt möglich war, das dürfen wir heute im Neuen Testament voll ausleben. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, überreichlich. Und wir haben halt oft das Problem, dass wir den Segen zwar irgendwo haben, das wissen wir auch im Kopf, wir können den Epheserbrief ja lesen, aber wir sehen oft so wenig in unserem Leben, im Alltag. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, das ist dann die zweite Bitte, die auf dieser ersten Bitte aufbaut, dass der Jabez betet, erweitere meine Grenzen. Das heißt, wenn Gott uns segnet, reichlich segnet, dann sind unsere Grenzen, die wir haben, zu klein. So war es damals auch, das kann man sich vorstellen, der hatte vielleicht einen Hof, ein Hühnerstall mit 10 Hühnern, hat Gott ihn gesegnet, hatte er auf einmal 30 und dann war der Hühnerstall halt zu klein. Also brauchte er ein größeres Land, so kann man sich das praktisch vorstellen. Wir haben es letztes Mal auch gesehen, wenn Gott unsere Grenzen erweitern soll, wissen wir dann auch, wo unsere Grenzen sind. Und sind bei jedem von uns unterschiedlich. Einer hat vielleicht eher körperliche Grenzen, der andere hat vielleicht intellektuelle Grenzen, andere vielleicht geistliche Grenzen. Aber ich glaube, dass Gott uns immer wieder auch an die Punkte bringt, dass er uns an unsere Grenzen bringt, damit wir wissen, wo wir stehen. Wir dürfen darum beten, dass Gott unsere Grenzen erweitert. Momentan hast du vielleicht Kontakt zu 2 oder 3 Arbeitskollegen oder einem Nachbar. Wäre schön, wenn Gott deine Grenze hier erweitert und du vielleicht mehr erreichen kannst mit dem Segen, den Gott dir gibt. Und damit dieser Segen eben, den Gott uns gibt, wirklich nach außen gehen kann, muss Gott unsere Grenzen erweitern. Das muss das erste Mal stehen geblieben. Und jetzt fangen wir heute an mit der dritten Bitte. Das ist dann Vers 10 in der Mitte, wo es dann heißt, dass du meine Grenze erweiterst und deine Hand mit mir ist. Wir haben die Frage gestellt, warum betet der so? Wenn Gott uns segnet und unsere Grenze erweitert, ist doch eigentlich alles gut, oder? Was wollen wir mehr? Ich denke, spätestens bei der zweiten Bitte merken wir, dass unsere Kraft ausgeht. Wir brauchen Hilfe. Und ich denke, dass Gott es immer wieder auch macht, damit wir lernen, abhängig von ihm zu sein. Und wenn es uns gut geht, wenn wir alles haben, was wir zum Leben brauchen, dann fällt uns das vielleicht gar nicht so auf. Aber dem Jabez war es bewusst, wenn Gott mich segnet, mir ein größeres Land gibt, dann brauche ich seine Hilfe, um das überhaupt alles bewältigen zu können. Das wünsche ich auch uns, dass wir uns auch abhängig machen von ihm. Die Hände Gottes in der Bibel, die stehen für verschiedene Aktivitäten, die Gott tut. Wir kennen es ja zum Beispiel, indem er seine Schöpfermacht uns demonstriert. In Jesaja 48, Vers 13 oder auch in Hiob 12, Vers 9 steht, dass Gottes Hände alles gemacht haben. Und ich möchte nochmal an die Einleitung erinnern, die Daniel mal gehalten hat mit den Senfstücken und den Sternen, wo wir das mal so versucht haben, um ein bisschen plastisch darzustellen. Gott hält das ganze Universum in seiner Hand. Das so groß ist, dass wir uns gar nicht vorstellen können mit unserem Verstand. Wäre es nicht schön, wenn diese Hände uns in unserem Leben begleiten würden? Was wäre da möglich? Und ich meine jetzt nicht, dass wir irgendwie Superhelden oder sonst irgendwas wären, Aber was wäre das für ein gesegnetes Leben? Und die gute Nachricht ist, wir dürfen dafür beten, dass er es auch tut. Dann kennen wir die Hände Gottes natürlich dadurch, dass er rettet. Ja, 5. Mose 7, Vers 8, in den Mosebüchern kommt es so häufig vor, dass Gott mit starker Hand das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und dieses Bild, dass das Volk Israel aus Ägypten rauskommt und durch das Rote Meer zieht, ist ein Bild, also im Neuen Testament, dann für die Errettung. Gottes Hände sind es, die das tun. Johannes 10, Vers 28 beschreibt uns, dass uns niemand aus der Hand Gottes reißen kann. Das verstehen wir. Wenn er alles gemacht hat, wer soll uns dann aus diesen Händen wirklich von Gott wegziehen? Oder 4. Mose 11, Vers 23 sagt der Herr Jesus, sagt Gott zu Mose, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Das vielleicht fühlen wir uns manchmal so. Du betest, hast vielleicht ein Problem und es passiert einfach nichts. Und man kommt dann die Idee, ja, ist Gott überhaupt da? Hilft er überhaupt? Oder habe ich ein Problem? Da sagt Gott zu Mose, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Aber du sollst jetzt sehen, ob sich mein Wort an dir erfüllt oder nicht. Also Gott stellt den Mose auf die Probe. Also Gottes Hände als Rettungsinstrument. Dann kennen wir die Hände Gottes auch dadurch, dass er verfügt, was geschieht. Ja, also da Gottes Hand uns gemacht hat, gehören wir ihm. Und er kann mit uns tun, was er will. Psalm 139, Vers 5 beschreibt uns, dass Gottes Hände uns umschließen, vorne und hinten und oben. Das heißt, dahin, wo die Hände gehen, da geht der Inhalt eben auch mit. Und so einer vielleicht sagen, das ist voll die Einengung, wir wollen ja frei sein, wir sind ja zur Freiheit berufen. Aber es ist nicht so, wenn diese Hände Gottes, kommt gleich noch drauf, uns umschließen, dass es nicht als eine Einengung zu verstehen ist, dass wir uns nicht mehr frei bewegen dürften, sondern als Schutz und als Segen. Dietrich Bonhoeffer hat in einem seiner Lieder Folgendes geschrieben. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Manchmal reicht Gott uns den Kelch, den wir nicht verstehen, den wir eigentlich auch nicht trinken wollen. Mit seinen Händen. Also, bildlich gesprochen bitte, ja. Und dann schreibt er, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Das kann nur jemand sagen, der weiß, Gott segnet mich, der weiß, dass Gott meine Grenzen erweitert und der weiß, dass Gottes Hände mit mir sind. Anders könnten wir den Kelch niemals trinken. Dann kennen wir die Hände Gottes auch dadurch, dass er herrscht. Sprüche 21, Vers 1, die Herzen der Könige sind der Hand Gottes wie Wasserbäche. Die lenkt er, wohin er will. Kein Problem. Wir haben jetzt dieses Jahr Bundestagswahl. Ist für Gott kein Problem. Absolut nicht. Und dann zum Schluss noch, wir kennen die Hände Gottes dadurch, dass er richtet. In Hebräer 10, Vers 31, furchtbar ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also diese Hände, die so groß sind, die alles gemacht haben, die uns retten, wehe dem, der in diese Hände fällt und keine bereinigte Beziehung zu diesem Gott hat. Oder Jesaja 5, Vers 25, da werden Gottes Hände beschrieben, die ausgestreckt bleiben zum Gericht. Wenn Gott anfängt zu richten und seine Hand ausstreckt, dann geht es hier rund auf diese Erde. Und wer will gegen die Hände Gottes etwas tun? Und Jabez, er schaut sich das alles an und sagt, diese Hände, die sollen mit mir sein. Wenn diese Hände für mich sind, wer will dann gegen mich sein? Ich denke, in dieser Art und Weise dürfen auch wir beten. Jabez kannte vielleicht auch die Geschichten aus dem Alten Testament, wie Gott mit dem Volk Israel umgegangen ist, was das Volk Israel erlebt hat, wie Gott geführt hat. Und er sagte, wenn diese Hände, wenn der Gott der gleiche ist wie heute, dann kann er auch mir helfen und dem vertraue ich mich an. Und das wünsche ich auch uns, dass wir anfangen oder auch weitermachen, wenn wir schon dafür beten, dass Gottes Hand mit uns ist. Und es macht uns bewusst, wer Gott ist, wie groß Gott ist, der alles kann. 1. Petrus 5, Vers 6 heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Liebe Geschwister, dieses Gebet macht uns abhängig. Wenn wir wissen, wir schaffen es nicht, aber es gibt jemand, der helfen kann, Das macht uns abhängig. Und genau dahin, an den Punkt möchte Gott uns bringen, das brauchen wir auch, wenn wir dann in die nächsten zwei Punkte gehen. Ich dachte auch noch ein anderer Gedanke, als der Jesus hier auf dieser Erde war, ging er ans Kreuz. Und was wurde durchbohrt? Seine Hände. Die Hände, die so viel Gutes getan haben. Wir gehen da gerade durch das Matthäus-Evangelium durch, wo es uns beschrieben wird, was der Jesus getan hat mit seinen Händen, wie er geheilt hat, wie er die Kinder genommen hat. Diese Hände wurden durchbohrt, da ist Blut geflossen, das uns heute reinigt von aller Sünde. Einfach mal noch so ein Gedanke nebenbei für die Hände Gottes. Dann kommen wir noch zum nächsten Punkt, zum vierten Punkt. Halte das Böse fern von mir, Vers 10. Dass das Böse fernhält, man könnte auch sagen, dass kein Übel oder kein Unglück mich trifft, je nach Übersetzung. Und auch hier wieder die Reihenfolge. Gott segnet, dann erweitert er unsere Grenzen, unser in Anführungszeichen Einflussbereich vergrößert sich. Wir machen uns ganz abhängig von ihm, weil wir wissen, wir schaffen es nicht. Wer kommt dann? Der Böse. Der Teufel kann uns nichts tun als Kinder Gottes, er kann uns nicht von Gott wegreißen, das haben wir schon gelesen in Johannes 10, Vers 28, aber er hat großes Interesse daran, dass der Segen, den Gott durch dich fließen lassen möchte, nicht weitergeht. Und deshalb haben wir auch mit Anfechtungen zu kämpfen. Deshalb ist Sünde da, das uns immer wieder auch trifft und uns niederdrückt. Deshalb stellt er sich uns in den Weg wie ein brüllender Löwe oder eben auch wie ein Engel des Lichts, um dafür zu sorgen, dass der Segen Gottes nicht fließen kann. Das Unglück. Wenn Gottes Segen über unserem Leben steht und sich in unserem Leben durch seinen Geist zeigt, dann wird sich Widerstand regen. Und da steckt in der Regel immer der Teufel dahinter. Der Teufel wird niemals tatenlos zusehen. Was meint Jabez damit? Ich denke, dadurch, dass er ja im Alten Testament gelebt hat, kannte er den Segen und den Fluch. Und sein Wunsch war, dass ihn eben nicht dieser Fluch trifft, weil er unter dem Segen stand. Und aus der Geschichte hat er sicher auch erfahren, dass wenn Israel Böses getan hat, vielleicht sogar unbewusst, aber meistens bewusst, dass dann der Feind kam und es eben alles wieder weggenommen hat, in sehr, sehr kurzer Zeit. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt dachte ich mir an Hiob. Was war bei Hiob? Hiob war ein Mann, der gesegnet war, der gerecht war, der nichts Böses getan hat und ihn trifft das Unglück. Natürlich wusste Hiob nicht, was im Himmel passiert und er hat das, denke ich, als Unglück irgendwo auch verstanden. Er wusste, dass Gott darüber steht und dass er es weiß. Aber wir sehen auch, wenn wir das Buch Hiob lesen, dass es sehr stark auch um das Thema geht, warum Gott es zulässt. Warum Gott, es ist doch keine Sünde da. Und vielleicht betet der Jabez auch in diese Richtung, dass Gott dieses Unglück von ihm fernhält, dass es ihm nicht so ergeht wie dem Hiob. Nun, was ist das bei uns in unserem Leben? Was ist das Böse in unserem Leben? Das ist eben die Sünde und der Teufel. Und ich hoffe und wünsche auch uns, dass wir auch jeden Tag darum beten, dass Gott das Böse aus unserem Leben fernhält. Nicht, weil uns das Böse dahin bringen würde, dass wir keine Kinder Gottes mehr sind, aber weil es uns daran hindert, ein Segen für andere zu sein. Den Segen, den Gott uns bereits gegeben hat, dass er fließen kann. Sünde vernebelt auch unsere Beziehung zu Gott. Und das kennen wir auch, wenn wir sündigen. Wir wissen, irgendwas passt da nicht. Vielleicht können wir es äußerlich noch kaschieren vor den Glaubensgeschwistern, den Eltern, der Familie. Aber innen drin wissen wir, da ist irgendwas zwischen mir und Gott nicht in Ordnung. Das betrübt die Beziehung. Der Heilige Geist macht uns irgendwo bewusst, dass da was nicht in Ordnung ist. Natürlich wissen wir, dass wir es ausräumen dürfen, dass Gott vergibt. Gott sei Dank dafür. Aber wir sehen schon, dass es Einfluss hat auf unser Leben. In Jakobus 1, 13 bis 14 und 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir, dass jeder von uns versucht wird mit der Sünde. Es gibt sicher keinen hier im Raum, der sagen kann, ich werde nie versucht, ich stehe da drüber. Jeder von uns steht in diesem Kampf. Und deshalb ist es so wichtig, dafür zu beten, dass Gott das Böse fernhält, dass er uns davor bewahrt. Und sei dir einfach bewusst, dass wenn Gott dich segnet und du auch für andere zum Segen wirst, dass dann der Teufel an der Türe steht und versucht alles kaputt zu machen, damit wenigstens der andere nicht zum Glauben kommt, weil dich hat er ja schon verloren. Das ist einfach für uns auch fürs Bewusstsein, warum manche Dinge vielleicht auch so laufen, wie sie laufen, nicht weil wir irgendwie was falsch gemacht hätten, sondern weil da einfach auch geistliche Mächte am Werk sind, die im Hintergrund eben auch arbeiten und wirken. Und dann dürfen wir uns eben auch freuen, ich habe gestern einen Vortrag angehört, der war auch in der Gemeindegruppe drin, die Entrückung, dass Gott uns bewahrt vor der Stunde der Versuchung. Und da, wo es hier auf dieser Erde dann richtig zur Sache geht, davor wird Gott uns bewahren, dass wir da nicht rein müssen. Dürfen, denke ich, auch dankbar sein. Interessant fand ich hier, eigentlich bei dem ganzen Gebet, es ist präventiv. Ja, also es ist in die Zukunft gedacht, dass kein Böses mich trifft. Also es scheint, dass er momentan vielleicht in einer Situation war, wo es vielleicht noch nicht so ein Thema war, aber er dachte nach vorne und hat gebetet, dass das Böse ihn oder ihn in seinem Leben nicht trifft. Und da muss ich denken an das, was wir in Matthäus 6, Vers 13 gelesen haben, im Vater Unser, wo es heißt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also auch im Vater Unser, im Neuen Testament, kommt dieses Element vor. Und darum sollen wir, denke ich, dürfen wir das auch für unser tägliches Gebet einfach auch mit aufnehmen, dass Gott uns dieses Böse fernhält und wir für ihn weiterhin auch leben dürfen. Und natürlich die große Preisfrage, ja, wie geht denn das? Und da bin ich so dankbar, dass Gott uns da nicht irgendwie allein hat irgendwo stehen lassen, so jetzt kämpf mal und guck, dass es irgendwie wie hinhaut. Und da möchte ich euch mal bitten, den Epheserbrief aufzuschlagen. Epheserbrief Kapitel 6. Epheserbrief Kapitel 6. Und in diesem Kapitel geht es um die geistliche Waffenrüstung. Und da möchte ich gerne lesen ab Vers 11. Epheser 6 ab Vers 11. Ich lese ab Vers 10. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Ja, das ist das Böse. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, das war bei Jabez der Fall, ja, also auf der irdischen Ebene, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Orten. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und an den Füßen beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Ja, also Schild des Glaubens ist eine mächtige Waffe, keine Angriffswaffe, eine Verteidigungswaffe. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist, zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geist und hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Also was brauchen wir? Wir brauchen Wahrheit, Gerechtigkeit, das Evangelium, den Glaube, das Heil und das Wort Gottes. Das ist die Waffenrüstung. Und wie sollen wir sie anwenden? Beten im Geist, im Wachen, anhalten im Flehen für die Geschwister. Wir haben in Anführungszeichen eine Gebrauchsanweisung, die Gott uns gibt, aber die können wir nicht anwenden, wenn Gott nicht mit uns ist. Wenn Gott uns da nicht hilft. Das sind alles geistliche Themen, wo wir mit unserem menschlichen Verstand an die Grenze kommen. Und ich bin dankbar, dass Gott uns bewahren kann vor dem Bösen. Und es auch tut. Wie oft hat er uns schon bewahren? Wir wissen es vielleicht gar nicht. So viel zur vierten Bitte. Und kommen wir noch zur letzten, die auch darauf aufbaut. Lass kein Schmerz mich treffen. Das ist die letzte Bitte, der fünfte Stern, den der Jabez hat. Auch wieder hier die Reihenfolge, das Segen, größere Grenzen, dafür braucht er die Hand Gottes. Dann gibt es Widerstand, das Böse kommt und dann kommt zum Schluss irgendwie so eine Bitte, die passt so gar nicht irgendwie rein. Lass kein Schmerz mich treffen. Und ich dachte, was unterscheidet eigentlich die vierte von der fünften Bitte? Was ist denn da der Unterschied? Ich meine, den Schmerz könnte man ja auch irgendwo in das Böse auch mit reinpacken. warum betet er nochmal explizit, dass kein Schmerz ihn trifft? Ich denke, man kann den Schmerz sicher im direkten Sinne verstehen, wie bei Hiob, also sogenannte Schicksalsschläge oder auch Krankheiten oder auch einfach Negatives, die nicht direkt mit dem Bösen zusammenhängen. Es gibt ja Christen, die sagen, wenn du krank bist, hast du gesündigt. Das ist eine 1:1-Rechnung, die ist nicht richtig. Es kann manchmal sein, es muss aber nicht sein. Manchmal kommen auch schwere Dinge in unser Leben, wo wir nichts dafür können. Vielleicht sind solche Dinge damit gemeint. Aber dann dachte ich mir, ich glaube, das Schlüsselwort ist der Schmerz. Und wie heißt der Mann, von dem wir hier reden? Jabez. Und sein Name bedeutet Schmerz. Ich dachte mir, wie passt denn das zusammen? Mit anderen Worten, also wenn man das mal übersetzt, sagt er eigentlich, lass nicht das eintreten, was meine Eltern als Mutter über mein Leben geschrieben haben. Ja, die Mutter hat gesagt in Vers 9, seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, indem sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Das war sein Lebensmotto. Von Israel war es so, dass der Name eine Bedeutung hatte. Mit dem Namen haben die Eltern ihren Kindern was mitgegeben. Das ist heute vielleicht nicht mehr so. Aber im Volk Israel war das durchaus normal. Also das war sein Lebensmotto. Sein Lebensmotto war Schmerz. Und Jabez bittet, lass keinen Schmerz mich treffen. Also lass nicht das eintreten, was als Motto über meinem Leben steht. Und man könnte es auch anders übersetzen. Lass nicht meine Umstände, mein Wesen, mein Charakter, meine Lebenssituation, mein Leben bestimmen. Viele Dinge in unserem Leben sind in Anführungszeichen vorprogrammiert. Aufgrund unserer Familiensituation, aufgrund unserer Herkunft, unseres Geschlechts. Viele Dinge, wo man sagen müsste, ja, das ist halt so, weil es so ist. Ist es bei Gott auch so? Gott ist an keine Grenzen gebunden. Das haben wir heute Morgen auch schon gehört in der Einleitung. Gott ist so groß, die Grenzen, die wir haben, sind für ihn keine Grenzen. Und ein dritter Punkt, der mir auch in dem Zusammenhang aufgefallen ist, vielleicht auch aus meiner persönlichen Situation heraus, dass er betet, lass mich nicht das ernten, was ich aus meinem persönlichen Hintergrund mit auf den Weg bekommen habe. Vielleicht Dinge, die du in der Vergangenheit getan hast. Wo du vielleicht denkst, die ziehen das sich dein Leben lang nach. Es muss nicht so sein. Manchmal lässt Gott gewisse Dinge auch da, dass sie uns zur Prüfung, zur Korrektur sind, dass sie uns in die Abhängigkeit von ihm treiben. Aber Gott kann auch alles wegnehmen. Ist schon kein Problem. Wenn es in seinem Plan, in seinem Segen mit drin ist. Ja, so betet dieser Jabez. Lass keinen Schmerz mich treffen. Bitte schenkt, dass mein Leben nicht so verläuft, wie es aus menschlicher Sicht vorprogrammiert ist. Ich denke, das können wir auch sehr gut auch für uns anwenden. Einmal den ersten Punkt, wir dürfen auch Gott bitten, dass er uns vor seelischem und körperlichem Schmerz bewahrt. Das heißt nicht, dass wir als Christen jeden Schmerz immer uns darüber freuen müssen. Wir sind Menschen. Und auch Schmerz, seelischer Schmerz, körperlicher Schmerz, auch das belastet uns. Und das dürfen wir Gott auch sagen, das sollen wir ihm auch sagen. Und wenn Gott uns Schmerzen trotzdem zumutet, dann steht darüber sein gütiger Plan. Denn wir stehen unter dem Segen Gottes. Und wie gesagt, es ist auch für mich schwer zu verstehen, dass auch solche Dinge Gottes Segen sein können. Eben weil ich ein Mensch bin. Aber ich glaube, dass Gott auch durch solche Dinge ganz besonders segnen kann. Dass er dich segnen kann und auch Menschen, die mit dir in dieser Situation zu tun haben. Dass du dadurch ein Segen wirst. Ich weiß, dass in der Situation versteht man es nicht. Man hat keine Ahnung und keinen Plan und ist verzweifelt. Aber ich glaube, dass Gott trotzdem etwas draus machen kann. Und wir haben auch das Versprechen, wenn Gott seine Hand mit uns sein wird, er wird uns niemals verlassen. Matthäus 20, Vers 28 ist es. Er ist bei uns alle Tage. Daran dürfen wir uns festhalten, auch in dieser Zeit. Und dann zum zweiten Punkt, der mir einfach so aufgefallen ist, dass wir darum bitten, dass Gott die teilweise selbstverschuldeten Lebensumstände, die wir haben, dass sie uns eben nicht bestimmen. Das kann uns unbrauchbar machen für das Reich Gottes. Jeder von uns hat eine Vergangenheit. Jeder von uns hat Umstände, in denen er leben muss. Lebensumstände, Arbeitssituation, Gesundheit und so weiter. Und wir dürfen Gott bitten, dass diese Lebensumstände nicht uns bestimmen. Das ist auch eine Gefahr, dass man sich dann halt in den Lebensumständen drum dreht und Gott dabei komplett vergisst. Sondern, dass wir mit Gottes Hilfe ihm zu Ehre in diesen Umständen leben dürfen. Und wenn wir abhängig sind von ihm, und wie gesagt, ist ein Gebet, ich habe das Ding nicht im Kasten schon seit zig Jahren, ich bete auch noch dafür, ich kämpfe auch noch mit dem Ganzen, dass Gott es schenkt, dass wir in dieser Situation dann trotzdem in Segen auch für andere sein dürfen. Denn er ist größer als wir alle. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, ganz am Ende von Vers 10, und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Gott hat dieses Gebet erhört. Wir wissen nicht, wie das dann beim Jabez weiterging, wie lange er noch gelebt hat, was er sich jetzt wirklich vergrößert hat bei ihm, das wurde uns alles nicht berichtet, aber Gott hat dieses Gebet erhört. Und Gott erhört auch dein Gebet, egal aus welcher Situation du zu ihm rufst. Wir könnten jetzt noch darauf eingehen, Jakobus 1, Vers 5, da geht es darum, dass wir im Glauben beten sollen, also wirklich in der festen Überzeugung, dass Gott es tun kann. Auch wenn wir in der ersten Moment, in der ersten Minute oder Sekunde oder Tag oder Monat oder Jahr nicht sehen, dass Gott es trotzdem weiß und etwas tun wird, so wie es in seinem Plan gut und richtig ist. Und dann Jakobus 4, die Verse 1 bis 3, geht es darum, dass wir in der richtigen Herzenseinstellung beten. Auch wir können beten, Herr Jesus, segne mich, gib mir einen Haufen Geld, damit ich es ausgeben kann, damit ich in mir endlich das kaufen kann, was ich will, ist mit Sicherheit eine Herzenseinstellung, die Gott mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht erhören wird. Also geht es darum, dass man betet, damit man seinen eigenen Wünschen quasi verbraucht. Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Und das wünsche ich uns, dass wir das auch erleben, wenn wir beten, dass Gott unsere Gebete erhört. Und auch wenn Gott die Gebete anders erhört, als wir beten, dass wir das trotzdem registrieren. Weil oft ist es so, wenn Gott ein Gebet erhört, dann bekommen wir das, was passiert und das, was wir gebetet haben, nicht zusammen. Und sind immer noch der Meinung, Gott hat das Gebet nicht erhört, dabei hat er es schon lange getan. Dass wir darum beten, dass wir da einen Blick dafür bekommen, wie Gott wirklich Gebete hört. Manchmal tut er wirklich das, was wir beten, haben wir auch schon erlebt in der Gemeinde, wenn wir beten, dass jemand zum Glauben kommt, und der kommt dann auch zum Glauben, das ist genau die Erhörung für dieses Gebet. Aber wie oft ist es so, dass Gott sich vielleicht auch mal Zeit lässt, vielleicht sogar Jahrzehnte, oder dass Gott ein Gebet ganz anders beantwortet und wir das erst einige Jahre später registrieren, dass es genau dieses Gebet war. Oder dieses Thema, jetzt nicht dieser Tag, sondern dieses Thema grundsätzlich. Und ist es nicht wunderbar, dass wir zu einem Gott beten dürfen, wir haben es heute Morgen gehört, der so groß ist, der sich freut, wenn wir mit unseren Gebetsanliegen zu ihm kommen und der diese Gebete gerne erhören möchte. Und lasst uns einfach diesen Mut haben, wirklich freimütig zu beten. Das sind sehr einfache Gebetsanliegen, aber sehr große Themen. Trauen wir es Gott einfach zu, dass er es kann. Und ich bin überzeugt, er wird es auch tun. Sicher nicht alles auf einmal, ja, damit wir es auch irgendwo verarbeiten können, Gott ist gnädig, aber dass wir es einfach auch erleben dürfen. Das ist auch mein Gebet, wo ich auch dran bin. Es gibt immer wieder auch Rückschläge, die gehören, denke ich, auch dazu. Aber mein Wunsch ist besonders dieser Vers in der Mitte, dass wir uns abhängig machen von ihm. Und dann sind wir bei ihm aufgehoben und dann wird es gut. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jetzt möchten wir dir danken für diesen Jabez, den du uns in deinem Wort vorgestellt hast, ein Mann, der sehr schlechte Vorzeichen hatte in seinem Leben, den du aber gesegnet hast, weil er gebetet hat, weil er dir alles zugetraut hat, weil er überzeugt war, dass du ihm, Herr Jesus, alles geben kannst, was er braucht. Und er hat es erlebt, wie du dieses Gebet erhört hast. Danke, dass auch wir so beten dürfen. Du kennst unsere Anliegen, die wir haben, die Situationen, in denen wir stehen, die uns schwerfallen, die uns Not machen, die uns belasten. Danke, dass du darüber stehst und dass du in dieser ganzen Situation, die jeder von uns hat, einen Ausweg kennst, einen Plan hast für unser Leben. Und dafür möchten wir dir einfach von ganzem Herzen danken. Danke auch für diesen Sonntag, danke für dein Wort, danke für deine Gegenwart, danke für den Regen. Danke, dass du uns lieb hast und dass wir zu dir kommen dürfen als deine Kinder, diese offene Beziehung und diese Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Jesus, halte du das Böse aus unserem Leben fern, das uns vergiftet, das uns unbrauchbar macht. Und danke, Herr, dass du uns diese Sünden einfach auch vergibst. Und danke, dass wir auch ganz am Schluss beten dürfen, Herr, dass kein Schmerz uns trifft. Auch das möchten wir beten, Herr. Du siehst, wie viele Menschen momentan im Schmerzen sind, die vielleicht körperliche Krankheiten haben, aber wie viele, die in seelischen und psychischen Nöten sind. Herr Jesus, dafür beten wir, dass du uns auch da bewahrst, auch das dürfen wir tun. Und wenn du uns hineinstellst in die Situation, wissen wir, dass du uns durchträgst. Wir beten, dass du diesen Tag segnest. Rede zu uns, Herr, durch dein Wort. Und auch den zweiten Gottesdienst befehlen wir dir an, dass auch dort dein Wort laufen darf und du geehrt wirst. Amen. Amen.